sich ganz viel zu erzählen. Aber ich bin heute Morgen hier, um Ihnen einen Bibeltext auszulegen. Und zwar aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Sie haben schon gerade einen ganz langen Text gehört. Ich möchte einen Vers aus diesem Text, gewissermaßen den Kardinaltext, also die Überschrift des Ganzen, uns heute Morgen ans Herz legen. Und dann aus dem Text, den Sie gehört haben, einige Elemente Ihnen mitgeben. Der Vers, den ich Ihnen jetzt nochmal vorlese, ist aus dem Kapitel 1, der Vers 3. Also quasi mal gewissermaßen die Überschrift des Ganzen. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das Thema heute Morgen ist geistlicher Segen. Es geht um den geistlichen Segen. Wir machen uns in Radevormwald in unserer kleinen Gemeinde Gedanken, was sind Kennzeichen einer guten Gemeinde? Was gehört zu einer guten christlichen Gemeinde? Und das ist aus dem Epheserbrief. Und das ist gewissermaßen ein erstes Kennzeichen, das Paulus ganz an den Anfang setzt. Nämlich Segen. In einer guten christlichen Gemeinde werden Menschen gesegnet. Ich hoffe, dass Sie heute Morgen hier sind, weil Sie genau das erwarten. Sie sind mit einer gewissen Erwartung heute Morgen hergekommen. Nicht, weil das Wetter so schön war und weil Sie vielleicht gewöhnt sind, hierher zu kommen, sondern Sie haben bewusst oder unbewusst eine Erwartung. Heute Morgen an diesen Gottesdienst. Und eine Haupterwartung sollte bei Ihnen sein, ich werde hier gesegnet. Gemeinde ist ein Ort des Segens Gottes. Nun, wir sind, wenn wir es ehrlich sagen, vielfach in unserem Leben ja auf äußere, sogenannte irdische Segnungen fixiert. Und die sprechen uns ja an. Und das ist ganz toll, dass es so etwas für uns gibt. Also, dass es uns gut geht. Dass es uns wohl ergeht. Dazu gehört Gesundheit, ein gewisser Level an Annehmlichkeiten, eine gute Stimmung, ein gutes Essen, vielleicht ab und zu mal ein schönes Konzert, gute Gemeinschaft mit netten Leuten, ein bequemes Auto vielleicht oder eine hübsch eingerichtete Wohnung, bei einigen vielleicht sogar mit Garten. Es geht uns relativ gut hier in Deutschland. Und dafür können wir dankbar sein. Das ist okay. Ich will das gar nicht abwerten. Aber wir haben den Eindruck, wenn es uns so rundum einigermaßen oder vielleicht sogar sehr gut geht, dann haben wir den Eindruck, Gott segnet uns. Also Gott liebt mich. Und wenn das dann mal nicht so ist, wenn da etwas Entscheidendes fehlt, zum Beispiel zu meinem Wohlbefinden, dann frage ich, wo bist du? Wo bleibt dein Segen? Warum segnest du mich nicht? An dieser Stelle setzt Paulus den Akzent und sagt, wir danken Gott vor allen Dingen für seinen geistlichen Segen. Was heißt geistlicher Segen? Der geistliche Segen Gottes geht weit über das hinaus, was wir an irdischem Wohlergehen kennen. Ich erkläre uns mal ganz kurz die beiden Worte, die da im Hintergrund stehen, im Hebräischen, im Alten Testament und im Griechischen, im Neuen Testament. Im Hebräischen, das Wort Barak heißt oder impliziert, enthält den Gedanken Kraft empfangen. Die Intensivform dieses Wortes Barak, segnen, im Hebräischen heißt Knie beugen, interessanterweise. Und der Gedanke für den Hebräer dahinter ist, wenn ich vor Gott meine Knie beuge, dann empfange ich Kraft. Deshalb sagt zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber, wer das von Ihnen noch im Ohr hat, stärkt eure müden Knie. Die Kraft steckt nach hebräischem Denken in den Knien. Also wenn ich zum Beispiel weiche Knie hier vorne kriege, dann kippe ich um, dann kann ich nicht mehr stehen. Starke Knie. Also Kraft empfangen. Wenn ich vor Gott gekniet habe, um aufstehen zu können, um gehen zu können, arbeiten zu können, kämpfen zu können, leben zu können. Unser Leben ist vielfach eine Kraftfrage. Und das hebräische Wort Barak, segnen, heißt, also hat diese Assoziation Kraft empfangen. In einer guten Gemeinde wirst du gesegnet in dem Sinne, dass du hier Kraft empfängst. Sie soll nach Hause gehen heute Mittag und sagen können, hoffentlich, ich bin hier gestärkt worden. Ich habe hier Kraft empfangen, und zwar nicht nur so ganz nebulös und mystisch, sondern für meinen Alltag, für mein ganz praktisches Leben, für den Montag und für den Dienstag und für all das, was in dieser Woche mir vielleicht vor Augen steht und Angst macht und die Berge, die ich überwinden muss und die Klüfte, die ich da überspringen muss. Ich brauche Kraft. Gott will seine Gemeinde segnen, indem er ihr Kraft verleiht. Ich hoffe, dass das Ihre Erwartung ist. Und dass diese Ihre Erwartung auch in dieser Gemeinde, hier, Seufertstraße, jeden Sonntag erfüllt wird. Unabhängig von dem Redner, der hier vorne steht. Es hat nämlich nicht nur was mit der Predigt zu tun, sondern mit dem ganzen Geschehen, dass wir Gott begegnen, dem auferstandenen Herrn Jesus Christus begegnen und er uns segnet im Sinne dessen, dass er uns Kraft verleiht. So, im Neuen Testament, im Griechischen, steht ein anderes Wort. Das heißt, und das ist das, was hier im Epheserbrief steht, das heißt so viel wie Gutes sagen. Ganz brutalst wörtlich übersetzt. Also gute Worte. Segen hat etwas zu tun mit guten Worten, die einen Menschen ermutigen. Die jemanden stärken, jemanden loben, jemanden ehren. Alles, was Menschen durch gute Worte, die sie hören, stärkt, ermutigt. Auch das wäre ein Kennzeichen. für eine gute Gemeinde. Hören Sie hier gute Worte Gottes, aber auch untereinander. Gibt es Ermutigung? Gibt es Stärkung in diesem Sinne? Auf Gott bezogen, und das ist das, was hier eigentlich steht, auf Gott bezogen wird dieses Wort übersetzt mit loben. Ja, das ist das Erste, was hier steht. Gelobt sei Gott. Eigentlich steht hier wörtlich, gesegnet sei Gott. Aber wir segnen nicht Gott, sondern wir loben ihn. Ja, wir segnen ihn, indem wir ihn loben. Verstehen Sie? Und dadurch kommen wir in solch einen gewissen Kreislauf des Segens. In einem Gottesdienst, in einem gemeindlichen Gottesdienst am Sonntag geschieht eigentlich ein Kreislauf des Segens. Also, Gott segnet uns durch Lied und Gebet und Predigt und Begegnung und Austausch und Ermutigung untereinander. Die Tatsache, dass sie überhaupt hier sitzen, ist ein Stück Kraft und Ermutigung füreinander. Also Gott segnet uns und wir empfangen diesen Segen und antworten und segnen ihn. Sprich, loben ihn. Und das Lob Gottes, was hier erschallt, hat wiederum eine Wirkung der Ermutigung, der Stärkung, der Segnung für die Gemeinde. Also ein wunderbarer Kreislauf. Ja? Wir segnen ihn, er segnet uns. Wir loben ihn, er stärkt uns. Wir preisen ihn und er ermutigt uns. Das soll hier stattfinden. Billiger geht's nicht. Das ist Gemeinde Jesu. Ein Ort des Segens. Ein Ort des Lobes Gottes. Wenn Sie hier Ihre Lieder singen, das ist nicht nur nett. Das ist nicht nur Tradition. Das ist Teil der Offenbarung Gottes, des Geschehens, des Segens Gottes unter Ihnen. Ganz wichtig. Alles ist hier ganz wichtig. Und dieser Segen, diese Kraft, die Sie hier empfangen, die guten Worte, die Sie hier ermutigt haben, die nehmen Sie mit nach Hause und dann zieht dieser Segen weitere Kreise hier in Ihrem Umkreis. Jeder von Ihnen hat irgendwelche Beziehungspersönlichkeiten, Personen, mit denen er in Kontakt ist, mehr oder weniger. Und wenn Sie hier gewesen sind und nach Hause gehen und in Ihren Lebenskreis treten, dann soll das weitere Kreise ziehen. Andere sollen von dem Segen, den Sie hier empfangen haben, etwas abbekommen. Was denen hoffentlich dann gleichzeitig die Zunge lang macht. Und sagt, Mensch, wo war die? Wo war der? Da ist irgendwo eine Kraftquelle. Die will ich kennenlernen. Die brauche ich. Ich brauche Kraft für mein Leben. Hier gibt's die. Ja. Und dann, also, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen, also nicht nur mit Essen und Trinken und Gesundheit und schönem Wetter und so weiter, durch Christus. Und dann zählt Paulus hier in einem ganz langen Satz, also, das sind hier 14 minus 3, Also 11 Verse. Das ist im Griechischen ein einziger Satz. Paulus konnte unglaubliche Schachtelformationen hier einbringen. Der Mann, der hatte einiges auf dem Kasten. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie Gemeinde sowas hört. Ich hoffe, Sie haben das richtig alles gehört. 14 Verse, kann man gar nicht fassen eigentlich. Ich möchte uns diesen Segen, den er dann hier in diesen 14 Versen entfaltet, den möchte ich uns kurz auf den Punkt bringen. Also erschrecken Sie bitte jetzt nicht. Es sind 8. 8 Kennzeichen für geistlichen Segen. Sie müssen die nicht alle jetzt behalten. Sie müssen die auch nicht mitschreiben. Aber wenn Sie vielleicht einen, der Sie besonders anspringt, der Ihre Seele besonders anspricht, oder 2, hören und sagen, ja, das soll in meinem Leben jetzt, das will ich aufnehmen, das sauge ich geradezu auf, daraus ziehe ich Kraft. Sie 1 oder 2 mitnehmen, heute mit nach Hause nehmen, dann war das gut. Ich nenne Ihnen aber mal der Vollständigkeit halber diese 8 Punkte hier. Ganz kurz. Erstens, er sagt, du bist von Gott erwählt. Du bist vor Erschaffung der Welt erkannt. Alle Kinder Gottes, alle Christen sind von Gott vor Schöpfung der Welt gesehen, gekannt, erwählt. Wir streiten uns jetzt hier nicht über Erwählungslehre und boah, was wir alles da nicht verstehen, sondern wir nehmen das mal wahr. Du musst nicht deinem Glück hinterherlaufen. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, also ein Nichtchrist, würde sagen, du bist ein Glückspilz. Da kannst du gar nichts für. Das hast du nicht gemacht. In allen Niederlagen deines Lebens, die wir auch kennen, hält Gott an deiner Erwählung fest. Er hat dich erwählt aus Liebe, nicht wegen deiner Frömmigkeit oder weil du sonst irgendwelche Qualitäten hättest. Aus Liebe, und Liebe lässt sich nicht weiter begründen. Sie sagen, Schatz, ich liebe dich, aber ich kann dir nicht erklären, warum. Das Liebe. Wenn Sie sagen, ich liebe dich, weil du so schön bist oder weil du so toll kommunizieren kannst oder was auch immer, das ist viel zu wenig. Das ist sehr eingegrenzt. Stellen Sie vor, Ihre Frau ist eines Tages nicht mehr schön, weil sie vielleicht im Rollstuhl sitzt. Liebe. Gott liebt uns. Unerklärlich. Du bist etwas außerordentlich Kostbares. Lass diesen Gedanken mal ganz tief in dein Herz fallen. Ich bin außerordentlich kostbar, weil Gott mich von Ewigkeit her erwählt. Erstens. Zweitens sagt er, du bist Gottes Kind. Also Gott hat dich gezeugt und geboren. Natürlich deine Mutter und dein Vater. Aber Gott hat dich gezeugt und Gott hat dich geboren. Du bist ein Königskind. Du darfst zu Gott Vater sagen. Lieber Vater. So innig wie nichts anderes, was du in deinem Leben kennst. Er liebt dich, er behütet dich, er erzieht dich, er versorgt dich. Was immer du an schwierigen, dich prägenden Vatererfahrungen hinter dir hast, Gott ist der beste Vater, dein starker Vater. Immer für dich, der dich liebt. Lass das mal ganz tief in deine Seele fallen. Drittens, du bist begnadigt. Was heißt das denn? Das heißt, all das Gute, das du empfängst, hast du nicht verdient. Das Gegenteil hättest du verdient. Du bist nämlich ein Sünder. Also um es mal mit unseren Worten zu sagen, du bist unausstehlich. Du bist manchmal richtig gemein. Soll ich Ihnen die Wahrheit sagen? Du bist ein Lügner. Du bist unmöglich. Aber begnadigt. Wenn Sie gleich im Auto sitzen, nach Hause fahren und Ihre Frau zu Ihnen sagt, also Schatz, heute hast du es ja mal gehört. Ne? Du bist unmöglich. Was sagen Sie Ihrer Frau dann? Nein. Was sagen Sie Ihrer Frau? Aber begnadigt. Genau. Aber begnadigt. Du bist begnadigt. Jesus hat alles bezahlt für dich. Alles bereinigt. Und du hast es überhaupt nicht verdient. Im Gegenteil. Weißt du, was Gnade ist? Nicht nur theologisch, theoretisch, sondern ist das eine Erfahrung deines Lebens? Wenn du die in dein Herz fallen lässt, dann empfängst du Kraft. Segen. Das sind gute Worte. Wahre Worte. Viertens. Du bist erlöst, sagt Paulus hier. Und das heißt im Hintergrund des Textes, also das Wort, der Wortbedeutung, du bist freigekauft. Erlösung heißt eigentlich Freikauf. Damals in Rom auf dem Sklavenmarkt konnte man sich einen Sklaven kaufen. Und es gab edle Leute, die haben Sklaven freigekauft und dann laufen lassen. Was übrigens ein Risiko war, denn dann konnten sie wieder eingefangen werden. Meistens haben die Sklaven dann gesagt, so, aus Dankbarkeit bleibe ich jetzt bei dir, der du mich freigekauft hast, damit ich nicht nachher noch wieder Sklave eines anderen werde. Freikaufen, du bist freigekauft. Du bist zu einem Leben befreit, um dem zu dienen, der dich liebt. Du erfährst, was innere Freiheit bedeutet. Niemand von uns ist in einem prinzipiellen Sinne frei. Jeder von uns hat irgendwelche Abhängigkeiten und Bindungen und irgendwelche Beziehungen, die ihm gefallen oder nicht gefallen. Wie frei bist du innerlich? Gott, Jesus hat dich erlöst, frei gemacht. Was immer du unter Zwängen und Bindungen erlebt hast. Erlösung heißt Loskauf, Befreiung. Was spricht das zu deiner Seele? Fünftens, dir ist vergeben, sagt Paulus. Alle Schuld ist dir erlassen. Jesus hat sie auf sich genommen und du kannst neu anfangen. Die Ketten der Vergangenheit sind gesprengt. Natürlich weiß ich das und weißt du das, dass wir auch heute noch manchmal leiden an Bindungen und Belastungen, unguten Kreisläufen von Schuldauswirkungen in unserem Leben. Also, deine Großeltern, kannst du dich noch an die erinnern? Deine Großeltern, die haben nicht alles gut gemacht mit deinen Eltern. Deine Eltern haben von deinen Großeltern ein Päckchen mitbekommen, das sie unsichtbar auf dem Rücken im Rucksack getragen haben. Und deine Eltern haben auch nicht alles gut gemacht mit dir. Sie haben vielleicht viel Gutes gemacht, aber sie waren auch Sünder. Und sie haben das Päckchen, was sie schon von ihren Großeltern, von deinen Großeltern übernommen haben, das haben sie an dich weitergegeben. Du hast einen unsichtbaren Rucksack auf dem Rücken von deinen Eltern, von deinen Großeltern. Und stell dir mal vor, das, was in deinem Rucksack ist, ob du das weißt oder nicht, das hast du, falls du welche hast, an deine Kinder weitergegeben. Ich entdecke mich in meinen Unarten an meinen 4 Kindern und denke, Mensch, schwierig. Und mittlerweile haben wir 3 Enkel. Meine Enkel. Also das heißt, es gibt Kreisläufe, es gibt solche Kettenglieder, die sich weiter fortsetzen. Die Bibel spricht bis ins 3. und 4. Glied. Nicht, weil Gott so furchtbar wäre, sondern weil das eine innere Dynamik unserer menschlichen Sünde ist. So, und an dieser Stelle, das ist Evangelium, ist Vergebung ein ganz entscheidender Schnittpunkt, wo du deinen Großeltern und deinen Eltern vergeben hast, wo deine Kinder dir vergeben konnten. Da ist etwas gelöst worden. Da ist etwas abgeschnitten worden. Vielleicht nicht immer sofort, es ist ähnlich wie eine Wunde, die muss auch öfters verbunden werden. Bis eine Wunde mal richtig abgeheilt ist, die muss vielleicht täglich frisch, einige Krankenschwestern hier vielleicht von Ihnen, die wüssten das viel besser als ich jetzt zu erklären, die müssen neu verbunden werden und eines Tages heilt dann so etwas ab. Vergebung. Vergebung ist ein geistlicher Segen Gottes. Ein Kraftpaket. Welche Rolle spielt das in deinem Leben? Sechstens. Hier steht, er hat uns seinen Plan wissen lassen. Ich möchte das mal so formulieren. Gott hat dich ins Vertrauen gezogen. Das ist ja ein Zeichen von guten Freunden. Ja? Gute Freunde haben ein Geheimnis miteinander. Ja, wir haben Jungschar-Freizeit jetzt bei uns gehabt in Radevorm Wald. So 12-, 13-Jährige, die haben dann so ihr Geheimnis miteinander. Ne? Das weiß kein anderer. Das ist was ganz Tolles. Vertrauen, Freundschaft, Geheimnis. So sollte das unter Ehepaaren sein. Eine gute Ehe. Da hat man sein Geheimnis miteinander, was eigentlich die anderen nicht wissen. Gott hat dir etwas anvertraut. Du bist nämlich sein Freund. Du hast ein Geheimnis mit ihm. Das macht es ganz, ganz wertvoll. Gott ist nicht mehr dein Feind. Stell dir das vor. ist dein Freund. Er ist nicht mehr gegen dich. Er redet mit dir. Freunde reden miteinander. Und er zieht dich ins Vertrauen. Was ganz Tolles. Segen, das ist Segen. Siebtens. Paulus sagt hier, du bist Erbe. Eines Tages, stell dir das vor, trittst du eine riesige Erbschaft an. Eine riesige Erbschaft. Der Schöpfer Himmels und der Erde beschenkt dich mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde, mit ewigem Leben, ohne Leid und Schmerz, ohne Vergänglichkeit, ewiges Leben in Glückseligkeit. Unglaublich, aber wahr. Kinder von Milliardären, ja, wenn die mal so 13, 14, 17, 18 geworden sind, dann ahnen die, was sie mal von ihrem Papa und ihrer Mama erben. Und wenn sie dann 23 und 25 sind, dann wissen sie das sogar schon, was da auf sie zugeschwommen kommt. Eine riesige Erbschaft. Weißt du das? Was auf dich zugeschwommen kommt? Weißt du, dass du ein Erbe bist mit unabsehbarer Herrlichkeit? Weißt du das? Lass diesen Gedanken mal an dich heran. Über eine theologische Wahrheit. Lass das mal an dich heran, lass das mal dein Herz fühlen. Das bedeutet Kraft. Das bedeutet Segen. Das bedeutet ein anderes Standing in dieser Gesellschaft. Wir sind Erben. Und das Letzte, achte hier, du bist mit dem Heiligen Geist begabt. Paulus spricht hier vom Siegel. Das ist damals in der damaligen Zeit ein wichtiges Element gewesen. Römisches Reich, römisches Recht. Die Römer, die haben immer alles klar geordnet. Ein Siegel heißt oder hieß eigentlich, das war jetzt sicher. Das ist amtlich beglaubigt. Ja. Wenn Gott dir seinen Heiligen Geist gegeben hat, dann heißt es eigentlich, er vergewissert dich. Christen sind durch den Geist Gottes vergewisserte Leute. Bist du ein vergewisserter Mensch? Das heißt, der Geist Gottes bezeugt dir innerlich, ganz innen in deinem Gewissen, es ist wahr, was Gott verspricht. Also manchmal haben wir unsere Zweifel. Manchmal denken wir, ja, fühle ich jetzt nicht, finde ich nicht. Ist so, die sagen das zwar immer, aber ist es wirklich so? Der Geist Gottes vergewissert dich und sagt, hey, es ist wahr. Gott lügt nicht. Gott lügt nicht. Es ist wahr, was Jesus für dich getan hat. Es ist wahr, was in der Bibel steht. Ich bin gewiss, Gott ist gut zu mir und ich gehöre zu ihm, auch wenn es mir äußerlich überhaupt nicht gut geht. Das ist Kraft empfangen. Das ist Segen für dein Leben, den du durch deine Knopflöcher weiterstrahlst an andere Leute, die dich kennen. Die merken, die hat was, der hat etwas, was ich nicht habe. Vergewisserung. Segen Gottes, damit möchte ich schließen. Also, Kraft für dein Leben. Worte, die tun, was sie meinen. Ein ganz wichtiges Hauptkennzeichen für eine gute Gemeinde Jesu Und ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch, dass ihr so hier in diesem Hause gesegnet werdet und diesen Segen im Namen Gottes weitergibt. Wir beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du der lebendige, auferstandene Herr mitten unter uns bist und dein Geist zu uns redet. Und du weißt, was wir brauchen, wo wir dringend Kraft brauchen, wo wir ausgehöhlt und ausgetrocknet und leer sind. Hab Dank für deinen geistlichen Segen. Fülle du uns neu mit deiner Kraft und rüste du uns aus, dass wir selber gewisse gute Schritte tun können, ohne weiche Knie zu haben und Menschen segnen können um uns her, die das dringend brauchen. Wir loben und preisen dich, geben dir allein alle Ehre. Amen.
Amen.